Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Wir sind hier am 20. Dezember wieder für euch da. Euer Eurovision, Eurovision de la Chanson Podcast.
Hier riecht es schon nach Tannengrün. Die Kerzen brennen. Spekulatius habe ich schon 5 gegessen. Also es weihnachtet schon sehr.
Johannes ist ja sowieso immer in Weihnachtsstimmung. In dieser Zeit muss man sagen, du liebst ja das Weihnachtsfest, oder nicht?
Ich mag das schon sehr gerne. Also, aber wenn es dann auch vorbei ist, am 26. ist es für mich auch durch. Also möchte ich auch die Lichterketten und sowas alle wieder abhaben.
Ja, dann ist ja auch bald schon wieder Karneval. Da machen wir dann aber keinen täglichen Podcast. Ihr müsst das nehmen, was ihr heute bekommt.
Wir haben heute die Siegeszeit von einer Künstlerin, die wir schon besprochen haben. Und das war jetzt für Schweden dann doch eine längere Durststrecke mit dem Sieg, nämlich seit 2015 haben sie dann erst wieder 2023 gewonnen.
Genau, und für alle, die heute erst einschalten, wir beschäftigen uns seit einigen Folgen mit dem Thema Schweden beim Eurovision Song Contest, denn wir fahren bald nach Malmö. Also eigentlich machen wir den Fernseher an und gucken uns Malmö an.
Es sei denn, jemand sponsert Bernhard die Karte.
Genau, die Anfrage steht ja noch. Ich fahre sehr gerne als Begleitperson natürlich mit. Favorisiert ist das erste Juryfinale, damit ich dann zum Gucken wieder hier in Deutschland bin. Egal, anderes Thema. Wir sprechen heute über die ESC-Zeit in Schweden von 2016 bis 2023. Ich sollte diese Folge vorbereiten und ich habe es einfach mal nicht gemacht. Das heißt, wir werden das heute improvisieren, ist aber auch gar kein Problem. So entstehen eigentlich die schönsten Folgen.
Ja.
Johannes, dann frag mich doch einfach mal ab, vielleicht weiß ich auch alles auswendig.
So, wer trat denn 2016 für Schweden an? Ich glaube, wir sprachen gerade schon drüber.
Ja, das ist Franz gewesen. Franz mit If I Were Sorry.
But I'm not sorry.
No.
Relativ gute Platzierung noch, ne?
Ja, und irgendwie im Vorentscheid ein Überraschungskandidat. Mhm. Ist, glaube ich, relativ zum Schluss angetreten. Es gab, ich weiß noch, das Melodiefestival war voll mit tollen InterpretInnen. Und ich war sehr, sehr traurig, dass dann nachher ein Unbekannter gewonnen hat, weil ich so viele Favoriten hatte. Obwohl das Lied ja, wie soll man es sagen, neben den Common Lindels, glaube ich, habe ich das am häufigsten im Edeka beim Einkaufen gehört. War so ein Radiolied.
Es ist ein absoluter Radio-Hit, den man bis heute teilweise wirklich immer wieder hören kann bei verschiedenen Radiostationen. Und wie gesagt, beim Einkaufen ist es gefühlt nach den Common Lindels der häufigste Song, den man vom ESC hören kann.
Also ich sehe mich noch mit so einem Blumenkohl in der Hand da so tanzen. I give you all the glory.
If I were sorry. Ja, auf jeden Fall, 5. Platz war wirklich ein gutes Ergebnis für Schweden, aber das war natürlich kein Sieg. Und ich weiß nicht, Top 5 ist, glaube ich, immer so, dass man sagen kann, es war ein ordentliches Jahr.
Und als Gastgeber drängelt man sich nicht so weit in den Vordergrund. Fand ich, war schon eine Platzierung, die völlig in Ordnung war. Was auch sehr interessant war, 2016 wurde dann ja in Stockholm, haben wir uns übrigens befunden. Das war der Gast, das war die Gastgeberstadt. Da hat Schweden nochmal neue Maßstäbe gesetzt, denn das ist ja eine unausgesprochene Regel und auch wird auch im Jahr 2024 wieder interessant. Immer wenn Schweden gewinnt und den ESC ausrichtet, gibt es Regeländerungen. Werden wir morgen in der Folge nochmal drüber sprechen. Ja. Da sprechen wir über das Melodiefestival, was ja, wenn man genauer hinsieht, auch immer so ein bisschen Vorreiter für den ESC ist, um das Ganze zu komprimieren oder spannender zu machen oder einfach... Vielleicht will Schweden einfach die eigenen Regeln durchsetzen. So kenne ich von mir selber auch, habe ich ja auch manchmal. es wurde auf jeden Fall ein neues Voting-System eingeführt, das es beim Melodiefestivalen schon gab und das sich bis heute ja etabliert hat und wirklich Spannung reinbringt. Nämlich 2016 gab man das erste Mal Jury und Zuschauervoting getrennt voneinander bekannt in verschiedenen Systemen. Die brauchen wir hier nicht großartig erklären, denn die sind bekannt. Es gibt diese 12 Punkte von den Jurys, alle anderen Punkte werden eingeblendet und dann werden die Punkte zusammengefasst nochmal von den Zuschauern. Jetzt habe ich es doch erklärt. Und dadurch wird bis zum Ende garantiert, dass der Sieger nicht feststeht. Und deswegen wurde das Ganze spannend. Das war auf jeden Fall von Schwedens Seite nochmal ein Konzept, was eingebracht wurde und sehr interessant war.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde ja auch häufig sind die Änderungen, die Schweden macht, nicht alle, aber viele der Änderungen tragen ja auch zur Qualitätsverbesserung des ESC irgendwo bei.
Ja, und wenn wir, auch das wird in unserem Kalender noch geschehen, wenn wir in die Glaskugel schauen, das werden wir natürlich auch machen und mal gucken, was wir glauben, was Schweden im nächsten Jahr eigentlich verändert wird, wird auch sehr interessant. 2016 gab es auf jeden Fall eine Regeländerung und 2017 gab es den nächsten jungen Mann in so einer, das war nämlich so eine Strähne von vielen jungen Männern, die für Schweden angetreten sind. Der war ein sportlicher junger Mann, der hat nämlich sein Laufband mitgebracht.
Ja, das war der Robin Bengtsson. Mit I Can't Go On. Und auch der wurde Fünfter.
In einem, wie ich fand, relativ schwachen Jahrgang. Wer unseren Podcast hört, weiß ja, das stimmt vielleicht gar nicht, aber ich bin ja sehr enttäuscht, weil 2017 ja alle meine Favoriten rausgeflogen sind, weswegen ich im Finale ja schon fast für Robin Bengtsson war.
Ja, tatsächlich. Also es war so ein Jahrgang, es gibt ja immer subjektives Empfinden und der Nächste sagt vielleicht, boah, das war ein richtig geiler Jahrgang. Für mich gehört er auch nicht zu den Besten. Also ist für mich auch eher einer der Schwächeren. Aber das, wie gesagt, ist subjektiv und es ist kein Problem, wenn man das genau andersrum sieht. Aber ich fand auch, dass Robin Bengtsson einen der besten Songs hatte, auch eine sehr, sehr durchgeplante Performance. Die war schon sehr cool, fand ich damals.
Ja, und vor allem glatt. Und Robin Bengtsson hat ja auf dem Pre-Konzert Augenkontakt mit mir gehabt. Das weiß ich, das kann ich hundertprozentig sagen. Wir haben uns angesehen. Danach haben wir uns aus den Augen verloren.
Ja, also ihr habt dann keine nähere Connection mehr gehabt, aber den Moment hattet ihr.
Also ich weiß, das hat mir bis jetzt keiner geglaubt, aber seine Augen haben so gesagt, oh, fucking beautiful.
Ach so, jetzt hauen wir die News der News raus. Er hat es eigentlich für dich gesungen?
Ach, ich weiß nicht, aber...
Ach, dieses Gerücht streuen wir jetzt einfach.
Ja. Ich denke auf jeden Fall immer an Robin Bengtsson, wenn ich im Fitnessstudio auf dem Laufband bin. Aber was man ja sagen muss, der ESC 2017 hat natürlich, wirft natürlich so einen kleinen Schatten auf Schweden, denn Schweden hatte alles ganz, ganz anders geplant. Und da müssen wir zurückspringen in das Melodiefestival, in den Vorentscheid, denn Schweden hatte ja 2017 den nächsten Sieg geplant.
Statements.
Genau. Loreen, Siegerin 2012 und 2023, war ja schon in Schwedens Konzept fest eingeplant für den Sieg 2017.
Ja, sie kam mit dem Song Statements, der irgendwo ein bisschen sperriger natürlich war, aber ich fand ihn mega gut, muss ich sagen. Aber der war nicht so eingängig. Und ich glaube, dass man da auch relativ überrascht war, sie selber auch, dass sie erstmal nach dem ersten Heat dann in die Second Chance Show kam und man sah in ihrem Gesicht so, was da passierte, so,
oh, das war nicht geplant.
Oh, shit. Mistkram.
Also, wir sind ja dann auch relativ parteiisch, weil Loreen hätte ja 2017 auch, das wisst ihr ja, mit Telefonbuch von Düsseldorf antreten können. wir hätten es gut gefunden. Es war anders als Euphoria. Es war kein Popsong, kein Dance-Song. Es war schwere Kost. Es war politisch. Es war ein Statement quasi.
Ja, und ich glaube, dass sie tatsächlich beim ESC da gar nicht so unerfolgreich mit gewesen wäre, mit dieser Art von Musik, weil sie es auch gewesen ist. Also ich glaube tatsächlich, dass nicht nur wir das Telefonbuch aus Düsseldorf gefeiert hätten, sondern auch halb Europa das Telefonbuch aus Düsseldorf ihr mindestens Platz 5 bis 3 beschert hätte.
Ich denke, mit Telefonbuch aus Düsseldorf hätte sie das Jury-Voting gewonnen.
Ich glaube es auch. und wenn es dann zu Platz 5 gereicht hätte im Televoting, dann wäre es immer noch irgendwo Top 3 gegangen wahrscheinlich am Ende. Das ist natürlich reine Spekulation, aber den schwedischen Zuschauern hat es nicht so gefallen, weil sie flog dann nämlich auch noch aus der Second Chance Show auch noch raus.
Ja, wirklich gegen einen auch so einen beliebigen Radiosong, nach dem kein Hahn mehr gekräht hat. Ja, es war schon, also sie konnte tatsächlich auch im Gesicht nicht verbergen, dass das wirklich nicht der Plan war.
Was dann aber auch dafür spricht, wie viel Emotion sie dann 2023 jetzt im Vorentscheid gehabt hat. Das erklärt vieles, wie sie darauf reagiert hat, die ja sonst sehr cool wirkende Frau, um diese Brücke zu schlagen. Aber man muss sagen, ich war auch ganz schön sauer auf Schweden. Robin Bengtsson war, glaube ich, unser kleinster gemeinsamer Nenner dann noch in Schweden, wo man dann noch zufrieden war und den Song ja selber auch irgendwo mochte. Aber trotzdem war es ja ein gutes Ergebnis wieder in Schweden. Man kann ja nicht sagen, dass sie jetzt so viel falsch gemacht haben.
Ja, und dass wir da jetzt gekränkt sind für immer, dass das damals nicht geklappt hat, ja, das ist unser eigenes Problem. Die Welt hat sich weitergedreht und 2018 ging es dann für Schweden auch weiter, und zwar mit Benjamin Ingrosso.
Ja, Benjamin Ingrosso ging in diese Riege der jungen Männer, die am Start waren, dann ein mit einer ganz interessanten LED-Show in dem nicht LED-mäßig ausgestatteten Lissabon. Haben natürlich Schweden auch selber wieder was mitgebracht.
Genau, da haben wir ja gestern drüber gesprochen. Måns Zelmerlöw hat sich die LED-Wand mitgebracht, Robin Bengtsson seine Sportgeräte und Benjamin Ingrosso brachte sich also ein Podest mit, was so mit Röhren irgendwie bestrahlt. Er hat sich eine eigene Disco mitgebracht.
Ja, das war so eine eigene Disco, keine klassische LED-Leinwand, sondern eher so ein Strahler, ne?
Ja, irgendwas, worauf er auch so verrückt getanzt hat. Das war so der erste Moment, in dem ich dachte, scheiße, ich bin alt.
Erstens das und zweitens dachte ich irgendwie so, also so wirklich sympathisch kam er mir tatsächlich nicht rüber. Ich muss das echt zugeben, es war mir zu glatt dann. Also das, wo ich dann noch sagen konnte, was ich bei Robin Bengtsson cool noch fand, irgendwo, dieses leicht arrogante, aber irgendwo noch sympathisch wirkende, war bei Benjamin Ingrosso für mich dann nur noch, das soll cool aussehen, unheimlich, und das kam bei mir nicht sympathisch rüber. Und tatsächlich, weißt du, bei wem das scheinbar auch gar nicht so rüberkam, obwohl der Song ja gar nicht so schlecht war, war beim Televoting. Nämlich Benjamin Ingrosso schafft tatsächlich nur 21 Punkte im Televoting und hatte tatsächlich vergleichsweise 253 im Juryvoting. Also er wäre ziemlich weit unten gelandet. Das ging schon fast in Richtung Bottom Five. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht recherchiert, ob er wirklich in der Bottom Five Finale dann gewesen wäre.
Gut, dass Deutschland noch da war.
Gut, dass
Nee,
dem Jahr war es gut.
Das nehme ich zurück. Das war ein Reflex. Das war das ja gar nicht. Das war ja das eine Mal, wo es nicht so war.
In dem einen Mal, wo wir tatsächlich einen guten Song, eine gute Umsetzung und einen guten Künstler hatten. Ja.
Und besser waren als Schweden.
Ja, da sind wir Vierter geworden.
Mein Gott.
Meine Güte, dass es das noch gab. Auf jeden Fall, Schweden wurde Siebter, ist ja auch keine schlechte Platzierung. Aber das war so der erste Moment, wo es dann nicht, glaube ich, so funktioniert hat und so umgesetzt war, dass es auch einen Zeitgeist getroffen hat.
Na, das kann natürlich auch mal passieren. Ist ja gar nicht so schlimm. Benjamin Ingrosso auf jeden Fall 2018. Und dann ging es 2019 weiter.
Mit John Lundvik.
John Lundvik.
Too Late for Love war damals sein Song. Und er trat an mit den Background-Sängerinnen, die später als die Mamas bekannt wurden.
Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Die kamen dann irgendwie auf die Bühne. Der hat irgendwie auch so ein bisschen zusammen mit Caesar Sampson, der für Österreich im Jahr davor angetreten ist, so den Gospel zurückgeholt zum ESC.
Ja, das ist das, was Malta bis heute dann noch versucht wieder, was aber nicht funktioniert. Ich glaube tatsächlich, sowohl bei Caesar Sampson als auch bei John Lundvik war es am Ende nicht der Gospel, sondern eine sehr eng anliegende Hose und ein interessanter Hüftschwung.
Ich lache, weil das wahr ist, also in meiner Wahrnehmung. Ja.
Also, er hatte aber auch diesen Effekt, dieses
Dem hat man das abgekauft.
Ja, dem hat man das abgekauft und der konnte die Herzen auch irgendwo zum Schmelzen bringen.
Is it too late for love? Und also, nein.
Ich bin noch hier, ich bin noch hier. Hallo. Komm rüber, wenn, glaub an die Liebe mit mir.
Ja, und dann guckte der so treu in die Kamera und dann war es auch um mich geschehen.
Ja, aber tatsächlich auch er kam nicht besonders, was heißt nicht besonders gut, aber nicht so gut beim Televoting an wie beim Juryvoting. Nämlich auch hier waren es wieder unter 100 Punkte im Televoting, 93.
Ja, und leider durch eine kleine ESC-Panne hat das auch ganz Europa gesehen. Denn eigentlich hatte Nordmazedonien das Juryvoting gewonnen, durch aber einen kleinen Fehler war das in der Live-Show nicht ersichtlich. Somit war John Lundvik bis zum Ende hoher Favorit und es entschied sich dann zwischen Duncan Lawrence und John Lundvik und dann sah man natürlich ganz zum Schluss die 98 Punkte und dieses enttäuschte Gesicht, das ja Loreen 2017 auch schon etabliert hatte für Schweden. Nun ja.
Ja, aber trotzdem, es war ein fünfter Platz, es war trotzdem eine gute Platzierung und sie konnten stolz sein. 2020 wären dann übrigens die besagten Mamas gefahren.
Genau, da befinden wir uns im Jahrgang, der Corona-bedingt ausgefallen ist. Somit sind die Mamas dann nicht angetreten, haben es im nächsten Jahr beim Vorentscheid nochmal versucht, haben sich auch relativ gut platziert, aber sind dann nicht gefahren.
Nee, aber ich meine, das bin ich mir nicht zu 1000% sicher, aber ich meine tatsächlich, dass Schweden so eine eigene Abstimmungsshow für sich selbst gemacht hat 2020 und dass die Mamas dort gewonnen haben, weil man auch fürs eigene Land sozusagen
dann
anrufen
kann. Ach, Schweden hat einen alternativen ESC gemacht und Schweden hat dann gewonnen.
Ja,
okay. Dann lassen wir das mal so stehen.
Ich meine, ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer, aber ich meine, das in Gedächtnis zu haben. Dann lief es aber tatsächlich 2021 für Schweden relativ schlecht wieder, ne? Tusse trat für Schweden an mit Voices und ich fand, das war jetzt nicht so ein mega eingängiger Song. Ich fand ihn auch nicht so überzeugend, bin ich ganz ehrlich. Also wirkte nicht unsympathisch, absolut nicht. Fand, er wirkte sehr sympathisch, so im Ganzen, auch so, was man an vorher an Sachen mitbekommen hat, wie er sich so präsentiert hat. Aber die Connections auf der Bühne und den Song, das habe ich irgendwie auch nicht so gefühlt. Und ist es tatsächlich nur Platz 14 geworden, ne?
Was ja auch schon wieder unheimlich schlecht für Schweden ist. Mhm. Ich habe es auch nicht gefühlt und ich weiß bis heute auch nicht, warum. Irgendwie war dann auch die Performance, kam da nicht auch noch Background-Sänger mit auf die Bühne?
Ja, ich meine. Ja, aber auch im Melodiefestival, die Konkurrenz fand ich in dem Jahr auch nicht stark, muss ich zugeben. Und ja, war halt eher so mittelmäßig für Schweden, der Jahrgang.
Ja, nu, aber das darf ja auch mal passieren. Danach ging es ja wieder steil nach oben, denn dort wurde dann seit langem mal wieder eine Frau ausgewählt, Cornelia Jacobs.
Ja, und tatsächlich war das einer meiner Lieblingssongs in dem Jahrgang auch. Mochte ich unheimlich gerne, auch wenn auf der Bühne nicht alles geklappt hat, gerade im Halbfinale.
Boah, war die sauer.
Ja. In Italien hat sich ja so einiges nicht gedreht, weder die Sonne noch das Element von Cornelia Jacobs, was drehbar war. Also da hat so einiges nicht so funktioniert. Und im Finale sah es auch jetzt nicht so sicher aus. Also das wäre in Schweden nicht so passiert.
Ja, trotzdem, wir haben eine Performance gesehen, die Geschichte geschrieben hat.
Eine ganz, ganz tolle Stimme und ich habe das echt geliebt, wenn dieses ganz Rauchige ging. Das mochte ich besonders gerne.
Und es ist für mich ein Lied, das hat erst so gezündet, 3, 4, 5 Monate nach dem ESC. Also ich fand es immer schon gut, aber kennst du solche Tage, wo es so regnet und irgendjemand hat irgendwas gesagt und das findest du scheiße und dann sitzt du zu Hause und denkst, oh, no need to apologize, baby, bye, bye. Da kann ich mich da so richtig in diese Gefühle reinhängen.
Ja.
Wish you the best.
Ich mochte es tatsächlich schon beim ESC ganz gerne. Also, wie gesagt, es war einer meiner Lieblingssongs in dem Jahrgang. Sicherlich Top 3 bei mir.
Es ist wie bei Sanna Nielsen damals. Du hast ja so viele Eindrücke, dass du dich manchmal auf so richtig tolle Balladen nicht einlassen kannst, weil so viel anderes drumherum passiert. Und ja, bei mir hat es erst nachher gezündet, aber unheimlich toll. Und gekrönt wurde dann ja Schwedens Erfolgshistorie in diesem Jahr 2023, als Loreen es dann zum 4. Mal im Melodiefestival probierte. Der hat bestimmt lange überlegt nach 2017.
Ich glaub's auch. Ja, dann gelang Schweden nämlich wieder der große Wurf nach Platz 4 von Cornelia Jacobs, dann der Sieg von Loreen. Und wir, man kann es auch im Podcast, glaube ich, nachhören. Wir waren auch noch nicht so überzeugt, als sie sich tatsächlich fürs Melodiefestival gemeldet hat, wo sie sagen so, hoffentlich geht das nicht schief wie 2017.
Und nicht nur wir, sondern auch ganz klar Loreen hat diesen Druck auch verspürt. Und wir haben ja in der Vergangenheit viel drüber geredet, von daher kann man es vielleicht abkürzen. Diese unheimlich in sich ruhende Person, es gab in diesem Jahr 2 Momente, in denen die das Flattern gekriegt hat. Nämlich einmal, als es darum geht, wer hat das Melodiefestivalen gewonnen, weil das hätte das Karriere ausbedeutet, auch nur den 2. Platz zu machen, ganz klar.
Also dann wäre es wirklich eine reine ESC-Revival-Sängerin geworden.
Ja. Und eben, als es dann darum ging, wie viele Punkte hat Loreen beim ESC bekommen von den Zuschauern. Sie ist als Favoritin angetreten. Ich glaube, man hat aber unterschätzt, dass Finnland, Kerje und Cha-Cha-Cha ein enormer Endgegner gewesen sind.
Ja, Und man muss ja auch sagen, zu Recht, auch die PR, die die gemacht haben und sowas, das war schon sehr stimmig. Und das war kein einfacher Gegner. Also 2012 hatte sie nach meiner Ansicht nicht so starke Gegner wie jetzt 2023.
Nur ein paar russische Omas. Ja, und da hat man wirklich gesehen, dass da auch, vielleicht ist das bei anderen Künstlern anders, die danach ihren Weg weitergehen, aber so richtungsweisend ist, wie läuft das Ganze jetzt weiter, denn Lorenz Haupterfolg liegt einfach beim ESC. Und da hat man wirklich, es gibt ja dieses Herzschlagfinale, wo man wirklich, und die haben so und so viele Punkte bekommen, bum, 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 bum. Und es hat sie für mich noch viel, viel sympathischer gemacht, weil man da gesehen hat, boah, jetzt geht der richtig Arsch auf Grundeis.
So, wo es 2017 beim Melodiefestival eher noch so, oh, das ist schlecht, oh, mies, im Gesicht war. Und sie das Ganze mit relativ guter Fassung, finde ich, getragen hat. Dafür, dass es sehr, sehr enttäuschend und überraschend auch irgendwie ist, dass sie zumindest nicht mal das Finale geschafft hat.
Da hat sie ja nicht dran gedacht. Und diesmal hat man wirklich so, man, die hat sich bestimmt in dem Moment selber gesagt so, Lorraine, pass mal auf, das könnte jetzt auch schiefgehen.
Vielleicht hat es ja auch noch wer zwischenzeitlich gesagt, so, du weißt, wenn das jetzt schief geht, dann ist Sense hier, ne?
Ja, und es mussten ja irgendwie 190 Punkte sein für den Sieg und dann fing die Moderatorin schon an mit 200 und dann sah man in diesem, ich glaube, Lorraine und ich hatten in dem Moment auch denselben Gesichtsausdruck. Ah!
Ich glaube auch.
Ja. Der Rest ist Geschichte und wir haben viel drüber gesprochen und diese Folge ist viel zu lang geworden für eine Mini-Podcast-Folge, aber es gab unheimlich viel zu erzählen. Jetzt stehen wir an dieser Stelle, Schweden, 7 Siege, nächstes Jahr geht's nach Malmö und wir werden morgen weitersprechen, nämlich einmal noch über den Vorentscheid des Melodiefestivalen, denn das schreibt ja auch regelmäßig Geschichte.
Ich freue mich schon drauf. Schaut sonst nochmal bei TikTok bei uns vorbei.
Gerne auch bei YouTube.
Oder bei Instagram.
Und dann hören wir uns doch morgen wieder und schließen dann das Thema Schweden. Nee, gar nicht.
Nee, so schnell nicht, Herr Schreiber. Und jetzt will der schon Tage streichen bis Weihnachten, dass es schneller geht.
Und schließen dann das Thema Schweden nicht ab.
Bis dahin.
Auf Wiederhören.